Wir schlagen auf Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2. Im Jakobusbrief geht es um Hilfen für geprüfte Gläubige. In Kapitel 1 liefert der Apostel Hilfen, die wir gebrauchen können in allerlei Prüfungen. In Kapitel 2 geht es um den Glauben. Und hier will der Apostel uns helfen, damit der Glaube entsprechende Frucht aufweisen kann. Der Glaube eines Gläubigen soll entsprechende Frucht aufweisen, und darum geht es in diesem Kapitel. Ich lese einmal das ganze Kapitel zuerst. Und dann will ich auf einiges eingehen. Jakobus Kapitel 2, Vers 1. Meine Brüder, habt den Glauben an unseren Herrn, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann mit goldenem Fingerring kommt, in prächtigem Kleide, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Kleid herein, und ihr seht auf den, der das prächtige Kleid trägt, und sagt zu ihm, setzen Sie sich hier auf den guten Platz, und sagt zu dem Armen, stehen Sie dort, oder setzen Sie sich hierher unterhalb meiner Fußbank. Unterliegt ihr bei euch selbst nicht einem Unterschied machen und werdet Richter mit bösen Überlegungen? Hört, meine geliebten Brüder, erwählte Gott nicht die Armen dieser Welt, reich im Glauben und Erben des Königreiches, das er verhieß denen, die ihn lieben? Aber ihr habt den Armen verunehrt. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie euch nicht vor die Gerichte? Lästern sie nicht den edlen Namen, der auf euch gerufen wurde? Wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person anseht, begeht ihr Sünde, vom Gesetz als Übertreter erwiesen. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot fehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, der sagte, du sollst nicht Ehe brechen, sagte auch, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet und handelt wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gesetz ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit übte, und Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber nicht Werke hat? Kann etwa der Glaube ihm helfen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, und jemand von euch sagt zu ihm, gehe hin in Frieden, wärme und sättige dich, er gebe ihm aber nicht, was der Leib braucht. Was nützt es? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er nicht Werke hat, ist er durch und durch tot. Jedoch wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist. Du tust wohl. Auch die Dämonen glauben und schaudern. Willst du aber zur Kenntnis nehmen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt, als er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar geopfert hatte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und durch die Werke der Glaube vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt: Abraham glaubte Gott, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und wurde Freund Gottes genannt. Demnach seht ihr, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Wurde gleicherweise nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt, als sie die Boten aufgenommen und untergebracht und auf einem anderen Wege hinausgelassen hatte? Denn so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Dies ist ein interessantes Kapitel, das Anlass gewesen ist für Luther, den Jakobusbrief zu verwerfen. Er birgt einige schwierige Stellen. Ich hoffe, auf diese Stellen heute Abend einzugehen. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, aber ich glaube, wir können eine gute Strecke in diesem Kapitel fortmachen. Das Kapitel lässt sich aufteilen in etwa 7 oder 8 Teile. Das sind dann kurze Teile. Der erste Teil ist gleich nur der erste Vers. Und da erlässt der Apostel Jakobus eine Aufforderung. Er sagt hier: Der Glaube, den wir an Jesus Christus haben, sollten wir ohne Ansehen der Person haben. Was heißt das? Das heißt, dass wir keinen Unterschied machen sollten zwischen Personen, einen vorziehen vor dem anderen, und zwar aus fleischlichen oder vordergründigen Gründen. Und dann gibt er uns in den Versen 2 und 3 ein trauriges Beispiel von Ansehen der Person. In Vers 1, wo er diesen Aufruf oder diese Aufforderung ergehen lässt, da sagt er: Meine Brüder, habt den Glauben an unseren Herrn, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen. Die Formulierung in diesem Vers gilt es zu beachten. Das Wort Herr steht hier in der betonten Stellung. Der Apostel Jakobus war ja der Halbbruder des Herrn Jesus. Aber er nennt sich selbst einen Sklavendiener von Jesus und er nennt Jesus einen Herrn und betont das. Und wenn Jesus Christus unser Herr ist, dann bestimmt er den Wert eines Menschen, nicht wir. Die Gefahr besteht, sagt Jakobus, dass wir Menschen nach dem Äußeren beurteilen. Und warum tun wir das? Doch sehr oft, weil wir etwas davon haben wollen. Heute ist das vielleicht nicht so eine große Gefahr wie früher. Heute ist das gang und gäbe, jeden Menschen gleichwertig zu betrachten. Und dennoch gibt es auch heute noch Ansehen der Person. Aber früher, als es Adlige gab, sehr Reiche und sehr Arme, dann hatte jemand einen Vorteil davon, wenn er sich bei jemandem der Einfluss hatte, einschmeichelte. Wie gesagt, das ist heute noch die Gefahr. Christen sind nicht ausgeschlossen von dieser Versuchung. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht, damit wir einen Vorteil davon haben, dass wir dann einen Menschen vorziehen vor dem anderen. Der Apostel sagt, Jesus Christus ist unser Herr und nicht nur das, dass Jesus Christus herrlich ist, auch das steht hier in einer betonten Stellung. Das Wort Herr steht vor Jesus Christus und Herrlichkeit steht danach. Das heißt, Jesus Christus ist ein Herr und er ist ein Herr der Herrlichkeit. Das heißt, er ist ein herrlicher Gott. Er allein ist groß und wert. Und wir sind vor ihm alle gleich. Bei Golgatha sind wir alle eingeebnet. Und dort müssen wir alle gewesen sein. Das Beispiel ist sehr deutlich. Wenn jemand in eure Synagoge kommt mit einem goldenen Fingerring und mit einem prächtigen Gewand und auch ein Armer, der kommt mit schmutzigem Kleid, dann natürlich will man dem Reichen dann den schönen Platz geben. Als Moody in England war zur Evangelisation, das war im vorigen Jahrhundert, dann hat es dort, wie auch heute noch, Adlige gegeben. Und unter diesen Adligen hat es auch solche gegeben, die zu Moodys Evangelisationen vielleicht mal erschienen sind. An einem Abend war der Saal sehr, sehr voll besetzt und Moody war gerade dabei, Stühle noch zu holen. Er war auf dem Podium wohl, aber es mussten noch extra Plätze hergerichtet werden. Und gerade während er dabei war, kam ein Adliger vorbei. Und der kam, den hatten sie wahrscheinlich ganz nach vorn geschickt. Und jemand aus großem Respekt und Liebe zu diesem Mann hat ihn Moody vorstellen wollen. Und Moody stand auch still und ließ sich ihm vorstellen, der Herr, Lord sowieso und so weiter. Ah, guten Tag, vielleicht können Sie uns gerade helfen, wir wollen gerade Stühle hier zurechtstellen. Der hat kaum Notiz von ihm gemacht, hat ihn gleich an die Arbeit gestellt. Ja. Das war Moody, natürlich war er Amerikaner und kannte nicht diese englischen Sitten. Aber das ist ein Beispiel, wie das manchmal aussehen kann. Man meint, so ein Herr, der müsste noch ganz besonders Respekt genießen. Nun ist es am Platz, Ehre dem zu erweisen, dem Ehre gebührt. Davon weiß Petrus etwas zu sagen in seinem ersten Brief. Aber die Frage ist, aus welchem Grunde tue ich das? Damit ich gut angesehen bin bei so einem Mann von Einfluss? Damit ich vielleicht etwas dadurch genieße und gewinne? Oder weil ich wirklich jemandem gebührende Ehre erweisen will? Das ist die Frage. Wir tendieren manchmal in unserem Wohlstand nicht so sehr die Großen und Reichen, ihnen den Vorzug zu geben. Das kennen wir vielleicht auch gar nicht, dass die Reichen in unsere Versammlungen kommen. Aber die Gefahr besteht in christlichen Kreisen, wenn ein sehr Armer aufkommt und erscheint, dass wir dann ihn vielleicht ignorieren oder etwas ihm schief anschauen. Das kann man erleben. Nun ist es so, dass Christen manchmal nicht wissen, wie sie sich zu kleiden haben. Das ist schade. Aber es gibt Menschen, die haben wirklich nichts. Und die können auch einmal in einem Gottesdienst auftauchen, so wie sie sind. Und die sollten wir annehmen, wie sie sind. Die Christen, die sollten ermahnt werden, die Zusammenkunft der Gläubigen doch zu achten. Aber solche Menschen, die nichts anzuziehen haben und die nie Jesus kennengelernt haben, die wollen wir schätzen weil sie von Jesus geschaffen wurden und weil Jesus ihnen helfen will. In den Versen 4 bis 7, und das ist der dritte Teil, da appelliert Jakobus an das, was die Leser bereits wissen. Es geht ja darum, dass der Glaube an Jesus Christus echt ist und dass er keinen Unterschied macht. Jakobus ist dabei zu zeigen, dass der Glaube Frucht haben soll. Wenn der Glaube Frucht trägt, dann soll er von der Liebe gekennzeichnet sein. Und diese Liebe soll in Barmherzigkeit sich äußern, auch einem ganz armen Menschen gegenüber. Und wenn das nicht geschieht, dann stellt Jakobus fest, dass er arm an Frucht ist. Um den Gläubigen, seinen Lesern zu helfen, stellt er ihnen nun einige Fragen. Er hat zuerst eine Aufforderung ergehen lassen, dann hat er ein Beispiel gebraucht, das in ihren Gemeinden vorkommen könnte. Und jetzt appelliert er an das, was sie bereits wissen, und stellt ihnen einige Fragen. Ist das nicht so? Und das wisst ihr doch, die Antworten wissen sie. Es kommt eine Reihe von Fragen, die Antworten, worauf sie wissen. Das heißt, der Apostel appelliert an das, was die Christen bereits wissen. Ab Vers 8 wird er dann mit neuen Argumenten kommen. Aber in den Versen 4 bis 7 spricht er das an, was sie bereits an Voraussetzungen kennen. Hier sind einige Fragen. Vers 4. Unterliegt ihr bei euch selbst nicht einem Unterschied machen und werdet Richter mit bösen Überlegungen? Jakobus macht aufmerksam auf das, was in ihrem Denken geschieht. Schaut einmal, wenn ihr da einen Unterschied macht zwischen dem Reichen und dem ganz Armen, und dem Reichen gibt ihr einen schönen Platz vorn, und der Arme, der darf stehen bleiben, oder höchstens noch irgendwo fast am Fußboden sitzen, dann macht ihr doch einen Unterschied, sagt er. Ist das, wozu der Glaube an Jesus Christus führt? Ist das die Frucht der Verbindung mit Jesus Christus? Ist das die Art und Weise von Jesus? Hat Jesus so gelebt? Und wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, sollten wir so handeln? Das wissen die Leute, wenn er darauf zu sprechen kommt. Die Leute wissen die Antwort, die Leser. Sie wissen, dass sie hier eigentlich einen unguten Unterschied machen. Und sie werden Richter, das heißt, sie urteilen vordergründig mit bösen Überlegungen. Das sind böse Überlegungen, dem einen den Vortritt zu geben und der andere, der darf dann ruhig ganz hinten vielleicht noch Platz finden. Die nächste Frage. Hört, meine geliebten Brüder, erwählte Gott nicht die Armen dieser Welt, reich im Glauben und Erben des Königreichs, was er verhieß, dass er verhieß denen, die ihn lieben? Das ist auch eine Frage, dessen Antwort sie kennen. Was heißt das, Gott erwählte die Armen? Heißt das, dass alle Armen beim Evangelium sind oder von Gott bereits angenommen sind? Dies ist die Tendenz in einigen christlichen Kreisen heute, so zu denken. Die Hilfe für die Armen, besonders in der dritten Welt, wird so stark, dass wir zu Sündern werden, wenn wir ihnen nicht helfen. Wir sind gerufen worden, Armen zu helfen. Aber Arme, denen wir helfen, sind nicht schon dadurch Christen, auch nicht Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Die Armen von Matthäus 25, von denen es heißt, man hat sie besucht, man hat sie gekleidet, man hat sie im Gefängnis aufgesucht und so weiter. Dort heißt es, sie sind Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Das sind nicht alle Armen auf der Welt. Nur die Armen, die wirklich an Jesus glauben, nur die sind Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, gibt es denn sehr viele Angesehene unter euch, Adlige und so weiter? Nein, das mussten die erkennen. Als Paulus in Korinth das Evangelium verkündet hatte, waren es nicht die Hochstehenden in Korinth, die zum Glauben kamen, sondern, wie oft auch bei Jesus, die Sünder, die, die wussten, dass sie Sünder waren, die, die in Not waren, die haben das Evangelium angenommen. Und wenn die an Jesus Christus glauben, dann kann Jesus sie erhöhen. Davon hat Hanna gesungen in ihrem Lied in 1. Samuel 2. Er weiß, die Reichen runterzukriegen. Die, die auf hohem Ross sitzen, die kann er erniedrigen. Aber die Armen und die, die gestolpert sind, und sie selbst hatte das erlebt, sie war von ihrer Kollegin, der anderen Frau, von ihrem Mann, immer wieder verspottet und auf die Seite gestellt worden. Und sie hatte all das erlebt, diese Erniedrigungen. Aber jetzt hatte sie erlebt, wie der Herr ihr gnädig gewesen war und sie erhöht hatte. Und dieses Lied greift Maria viele Jahre später auf und zitiert Teile davon, nachdem der Herr ihr gnädig gewesen ist und sie dazu gebraucht, um den Messias in die Welt zu bringen. Gott weiß, die ganz Niedrigen und die Armen zu erwählen, aber nur, wenn sie seinem Ruf folgen. Was ist es denn mit den anderen Armen, die dem Ruf nicht folgen? Die sind noch zu reich. Die verlassen sich immer noch auf sich selbst. Denn wer die Hand des Herrn ausschlägt und das Gnadenangebot des Herrn nicht annimmt, der verlässt sich doch auf sich selbst. Und das ist Reichtum. Er mag bitterarm sein, aber solange er nicht das Gnadenangebot des Herrn annimmt, ist er noch zu stolz? Ist er noch zu groß? Wir alle müssen bereit sein, klein zu werden, wenn wir Jesus haben wollen. Jesus ist nur für die Niedrigen. Nur für die, die durch die enge Pforte gehen und alles zurücklassen. Jesus erwartet, dass wir alles an Ehre, an Reichtum, alles, das in dieser Welt von Vorzug sein könnte, grundsätzlich bereit sind, aufzugeben. Paulus sagt, ich habe alles zurückgelassen. Ich habe auf alles verzichtet, damit ich Jesus Christus gewinnen könnte. Das ist der Weg des Evangeliums. Und wenn Arme wirklich erkennen, nicht nur, dass sie äußerlich arm sind, sondern innerlich arm, dann können sie glauben und zu Jesus Christus kommen. Jakobus spricht hier nicht von allen Armen. Er spricht von den Armen, die sich haben rufen lassen. Erwählte Gott nicht die Armen dieser Welt reich im Glauben? Das heißt, die Armen, die sich rufen ließen, die reich an Glauben sind, das sind die, die Gott erwählt hat und Erben des Königreiches Gottes sind. Und er verhieß es denen, die ihn lieben. Darauf kommt es an. Nicht, ob wir etwas können, sondern ob wir Jesus lieben. Das ist es, was Gott bei uns sucht. Aber ihr habt den Armen verunehrt. Und jetzt eine weitere Frage. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie euch nicht vor die Gerichte? Das war vor der Zeit sozialer Gerechtigkeit. Ist allerdings heute noch nicht ganz ausgeschlossen. Das kann man heute noch erleben, dass man benachteiligt wird. Lästern Sie nicht den edlen Namen, der aufgerufen wurde, französische Übersetzung haben. Sie wollen vielleicht Vers 7 kontrollieren. Darf ich einmal fragen, ob es ähnlich so lautet, wie ich jetzt lese? Lästern Sie nicht den edlen Namen, der auf euch gerufen wurde. Oder ist es anders? Und jetzt noch eine zweite Frage. Verstehen Sie das, was im Französischen steht? Verstehen Sie, was das ist? Oder ist das für Sie etwas fremd formuliert? Im Deutschen ist es fremd, nicht wahr? Das sagt man nicht so auf Deutsch. Ein Name wird nicht auf jemanden gerufen. Ist das ähnlich im Französischen? Dass es ungewohnt ist? Können Sie mal wörtlich übersetzen? Was ist, können Sie wörtlich übersetzen aus dem Französischen?
Sind nicht diese, die dir den schönen Namen betrachten.
Ja, und dann jetzt der nächste Teil?
Der Name, den Sie tragen.
Aha, das ist was anderes. Ja, das ist was anderes. Im Grundtext steht, der Name wurde gerufen. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, so zu übersetzen, dass man den Namen trägt. Wir tragen natürlich den Namen des Herrn. Vielleicht, weil der Herr uns diesen Namen zugerufen hat. Diese Ausdrucksweise treffen wir mehrere Male in der Schrift an. Soviel ich weiß, bezieht sie sich auf die Verkündigung des Evangeliums. Wenn zum Beispiel jemand hier steht und dort sitzen Ungläubige und er ruft die Botschaft von Jesus in den Saal hinein, dann wird der Name des Herrn über die Leute gerufen oder auf die Leute gerufen. Wir sagen das nicht so im Deutschen und ich nehme an, auch nicht im Französischen, sonst hätte der Übersetzer das etwas wörtlicher übersetzt. Ja. Er hat also doch anders formuliert, in der Meinung, das ist, was der Jakobus meint. Möglicherweise ist es das, was er meint. Es ist nicht ganz leicht zu wissen, was Jakobus hier gemeint hat mit dieser Formulierung. Aber wörtlich heißt es, dass der Name des Herrn auf Hörer und hier in diesem Fall die Leser gerufen wurde. Ob das nun in der Verkündigung war oder in der Annahme des Evangeliums, es geht um den Namen des Herrn und er ist hoch erhöht und diesen Namen lästern die reichen Leute, denen sie nun besondere Ehre erweisen, wenn sie in die Synagoge kommen. Ja? Mit anderen Worten, sie sind inkonsequent, draußen beim Gericht. Da schädigen diese Leute sie. Und jetzt, wenn sie da sind, dann schmeicheln sie ihnen und so weiter. Jakobus sagt, da seid ihr inkonsequent. Ja? Nicht, dass man sie hassen müsste, aber man müsste von der Ewigkeit her ihnen begegnen und nicht in der Hoffnung, etwas von ihnen zu bekommen, einen Vorteil zu bekommen. Wie gesagt, die Leser wissen um die Antwort auf diese Fragen und er hofft so, ihnen zu zeigen, dass es unangebracht ist, auf diese Art und Weise sich als Nachfolger Jesu Christi zu geben. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus sollte sich nicht so äußern. Und jetzt kommen wir zum vierten Teil des Kapitels und das sind die Verse 8 bis 13. Dort geht es um das Gesetz. Er argumentiert jetzt bei den Lesern vom Gesetz her. Ist es möglich, im Neuen Testament mit alttestamentlichem Gesetz zu kommen? Wir haben hier zwei Ausdrücke, die uns helfen. Die Ausdrücke sind zum Beispiel in Vers 8 und in Vers 12. In Vers 8 lesen wir vom königlichen Gesetz und in Vers 12 vom Gesetz der Freiheit. Das alttestamentliche Gesetz kann uns helfen, Gott zu verstehen, obwohl es nicht für uns direkt, wie soll ich das jetzt sagen, unser Herrscher ist, unser Leben vorschreiben muss. Wir leben nicht nach dem Gesetz, wir leben nach dem Evangelium. Und dennoch ist im alttestamentlichen Gesetz sehr viel Evangeliumswahrheit enthalten. Vielleicht kann ich ein anderes Beispiel gebrauchen. Sie wohnen in Frankreich, ich wohne in der Schweiz. Wir wohnen in zwei verschiedenen Ländern. Wenn Sie in die Schweiz kommen, dann sind Sie natürlich dem schweizerischen Gesetz unterordnet. Dann haben Sie sich dort nach dem Gesetz zu halten. Wenn Sie übersiedeln sollten, dann sind Sie dort zu Hause. Dann ist das französische Gesetz nicht mehr für Sie gültig. Aber dennoch stellen Sie fest, dass sehr viele Gesetze in der Schweiz den Gesetzen in Frankreich ähnlich sind. Das heißt aber nicht, dass Sie immer noch dem französischen Gesetz unterstellt sind. Sie stellen nur fest, dass vieles von dem dasselbe ist. Und so ist es im Evangelium. Grundsätzlich erwartet Gott dasselbe von allen Menschen. Und das ist, dass man ihn liebt. Und im Alten Testament sagte Gott, wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr so und so handeln. Und im Neuen Testament sagt er, und wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr so und so handeln. Es geht um die Liebe. Und die Handlungsweise ist oft ähnlich. Natürlich, in vielen Dingen ist es nicht so. Denn zum Beispiel manche Gesetze haben vielleicht mit dem Klima in Palästina zu tun und mit einer besonderen Lebensweise dort und mit der Polygamie und mit dem Krieg und so weiter, mit Opfern. Vieles ändert sich, wenn wir in den Raum des Evangeliums kommen. Das Evangelium ist für alle Menschen, nicht nur für Menschen in Palästina. Deshalb muss das Evangelium so formuliert sein, dass jeder in der Welt, ob er im Norden Kanadas wohnt oder in tropischen Gegenden, ob er Jude ist oder Heide, was immer ist, er kann nach dem Evangelium leben. Er stellt dann fest, dass vieles ähnlich ist, wie es bei den Juden war. Man soll Barmherzigkeit zeigen und so weiter. Man kann Verschiedenes kopieren. Aber wir sind nicht unter dieses Gesetz gestellt, wie ein Jude es damals war. Selbst der Jude, wenn er sich bekehrt, ist nicht unter das Gesetz gestellt. Aber er lernt, dass sehr vieles ähnlich ist. Das heißt, es geht um die Liebe zu Gott und um die Liebe zum anderen. Und die Liebe zu Gott äußert sich im Lieben zum anderen, in der Liebe zum anderen. Jetzt, wenn Jakobus, er spricht ja zu Juden, zu Christen, die Juden waren, und sie kannten das Gesetz, und er konnte dort einhaken, er konnte dort anknüpfen. Und er sagt, schaut einmal, in unserer alttestamentlichen Bibel steht das so, und im Evangelium ist es eigentlich nicht anders. Wenn es im Alten Testament verboten war, die Ehe zu brechen, ist es dann im Evangelium erlaubt? Nein. Es ist genauso im Evangelium. Auch im Evangelium soll man die Frau bis zum Tode lieben. Wenn es im Alten Testament verboten war, zu töten, ist es denn unter dem Evangelium erlaubt? Nein. Das bleibt so. Nur hier ist es nicht das Gesetz der Gebundenheit, sondern das Gesetz der Freiheit. Das heißt, wir sind zum Evangelium gekommen, wir sind frei vom Gesetz, wir sind frei von der Sünde, wir sind frei vom Tode. Und dennoch gilt es, Jesus Christus zu dienen und ihm nachzufolgen. Und da können wir vieles aus dem Alten Testament lernen, denn dort sagt Gott, wie er denkt, wie er über die Ehe denkt, wie er über den Wert des Lebens denkt, wie er über mitmenschliche Beziehungen denkt. Man darf nicht einfach so beim anderen ihm etwas entfernen, ja, stehlen. Die Achtung vor dem Leben bleibt. Im Gegenteil, das Evangelium verstärkt diese Dinge noch, unterstreicht sie. Im Neuen Testament haben wir Jesus Christus zum König. Und so nennt Jakobus das Gesetz das königliche Gesetz. Wenn Jesus unser König ist, dann sollten wir bereit sein, ihm zu dienen und nicht entgegen diesen Dingen zu handeln. Nun ist es interessant in diesem Teil des Kapitels, dass Jakobus auf das Töten zu sprechen kommt. Passen Sie mal gut auf. Ich lese noch einmal ab Vers 8. Wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz erfüllt, er hat vorhin vom Königreich Gottes gesprochen, und dieses Königreich hat einen König und das Gesetz ist ein königliches Gesetz. Das heißt, es geht um die Regelungen des Königs im Raum des Evangeliums. Wenn ihr in der Tat das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn der reiche Mann, nehmen wir jetzt den Armen, wenn der arme Mann in die Synagoge kommt und er sagt ihm, du kannst da stehen bleiben, hat man den Nächsten geliebt, wie man sich selbst liebt? Nein. Wenn das Gesetz das schon forderte, wie viel mehr das Evangelium? Das Evangelium ist der Ausdruck des Herzens Gottes. Das Gesetz konnte gewisse Dinge vorschreiben, aber konnte nicht das Herz ändern. Aber jetzt ist unser Herz geändert, jetzt sind wir wiedergeboren. Und jetzt sollten wir wirklich den anderen lieben, von ganzem Herzen. Wenn ihr dieses Gebot erfüllt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr wohl. Das heißt, wenn man den anderen so behandelt, dass man sein Leben fördert. Der arme Mann hat vielleicht nicht gut geschlafen. Vielleicht hat er Hunger. Schließlich ist er arm. Und das heißt, er hat nicht genug anzuziehen oder nicht genug über dem Kopf, kein Dach über dem Kopf vielleicht, nicht genügend Schutz vor den Elementen, vielleicht hat er nicht genug zu essen. An einer dieser drei Stellen ist er arm. Das heißt, sein Leben ist bedroht. Arme Menschen sind Menschen, deren Existenz bedroht ist. Und in Palästina konnte es wirklich sehr arme Menschen geben. Übrigens, Josef und Maria waren bitterarm. Das können wir erkennen an dem Opfer, das sie brachten, als Jesus geboren wurde. Das war das Opfer der ärmsten Leute in Palästina. Die durften noch zwei Vögel bringen. Ja. Für ganz wenig Geld konnte man die vielleicht erwerben. Und dieses Opfer haben Maria und Josef bringen müssen, weil sie so bitterarm waren. Jesus ist in einer armen Familie groß geworden. Und Jakobus will sagen, ich kenne das. Ja? Und Jesus kennt das. Und wir sind Nachfolger von Jesus. Und dann sollten wir lernen zu lieben, wie er uns geliebt hat. Wenn wir aber das nicht tun, wenn wir dem armen Bruder nicht helfen oder dem, der vielleicht das Evangelium sucht, der suchend ist, was dann? Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, begeht ihr Sünde. Das heißt, ihr stellt den Armen in den Hintergrund und der Reiche, der zu Hause auf dem Sofa sitzen kann den ganzen Tag, dem gibt er hier jetzt auch noch den besten Platz und der Arme darf immer noch stehen, ja? Und das hat er schon den ganzen Tag getan. Ja? Wessen Leben fördert ihr da eigentlich und warum? Jakobus wird gleich sehr ernst werden. Lesen wir noch weiter. Wenn ihr aber die Person anseht, begeht ihr Sünde. Das ist noch milde ausgedrückt. Vom Gesetz als Übertreter erwiesen. Und jetzt kommt die Begründung. Vers 10 ist die Begründung von Vers 9. Denn Wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot fehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und jetzt sagt er, ihr Leute, die ihr dort den Armen in die Ecke gestellt habt, ihr seid jetzt eigentlich solche, die nicht ein Gebot gehalten habt. So schlimm ist das. Wer ein Gebot bricht, der ist schuldig an allen Geboten. Mit diesem Vers habe ich einmal einen 90 Jahre alten Mann fangen dürfen für Jesus. Der war ein Mann, der ein ordentlicher Bürger war im Dorf. Aber ich dachte, er war Christ und ich hatte ihn aufgerufen zu beten in der Versammlung. Und da hat er festgestellt, er konnte nicht beten. Da war er so blamiert. Da hat er den nächsten Morgen mich aufgesucht. Aber das war noch ein Kampf, bevor er sich wirklich Jesus Christus auslieferte. Er war noch, konnte gut denken. Er war noch auf den Beinen gut. Und wir konnten miteinander sprechen. Und dann merkte ich aber bald, dass er sehr fromm war und hielt noch ziemlich viel von seiner Religiosität. Und das ist dann nicht leicht, diese Menschen zu Sündern zu machen. Ja? Ich war ein junger Evangelist damals und habe jetzt den Mund etwas vollgenommen vor einem 90-jährigen Mann. Aber ich habe Schrift zitiert und habe gefragt, sind Sie ein Sünder? Und das war schwer für ihn, sich als Sünder zu erkennen. Und dann habe ich so ein bisschen abgeklopft, die verschiedenen Gebote in der Schrift. Haben Sie das mal gemacht? Das? Nee. Und das? Ja, schon mal. Ja. Und dann hatte ich ihn. Sobald er zugab, dass er einmal gesündigt hatte, hatte ich ihn. Wieso? Dann bin ich mit diesem Vers gekommen. Wenn jemand das ganze Gesetz hält, das heißt, er ist fromm, ja, aber ein Gebot übertritt, dann ist er des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, dass Sie ein Dieb sind, dass Sie ein Ehebrecher sind, dass Sie ein Mörder sind. Und wissen Sie was? Der Mann hat mir geglaubt. Der hat nicht Nein gesagt. Der hat das angenommen. Der hat geglaubt, was Gott hier sagt. Und dann hat er gefragt, ja, was muss ich denn tun? Und dann natürlich hatte Jesus ihn. Ja? Dann war er dort, wo er hinkommen sollte, wo Jesus ihn haben wollte. Dann war er arm geworden, arm an Frömmigkeit, hatte nur noch Sünde übrig. Dann war er arm geworden an Leistung vor Gott, hatte nichts mehr in der Hand, das er Gott bringen konnte, kam nun mit leeren Händen. Einige Wochen später ist er heimgegangen und seine Tochter hat ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt. Das war eine Freude. So weit muss es kommen. Und Jakobus sagt hier zu den Gläubigen, wenn ihr so handelt, macht ihr euch schuldig. Und jetzt zitiert er zwei Gebote und diese gerade sind sehr bezeichnet. Vers 11, denn es kommt ja mit noch einer Begründung. Der, der sagte, du sollst nicht Ehe brechen, sagte auch, du sollst nicht töten. Haben die Leser dieses Briefes getötet? Warum zitiert Jakobus gerade dieses Gebot? Das ist mir aufgefallen. Und wir wollen in Kapitel 4 noch einmal zurückkommen auf diesen Vers. Jakobus scheint Folgendes zu sagen. Und er später in den Versen 14 bis 16 spricht er dasselbe Thema wieder an. Vielleicht kann ich die Verse gleich lesen. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber nicht Werke hat? Kann etwa der Glaube ihm helfen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist, das Wort nackt wird in der Bibel relativ gebraucht. Das heißt nicht überhaupt nichts an, sondern zu wenig an. Zum Beispiel, wenn es heißt, nach der Auferstehung, die Jünger sind ja fischen gegangen, ja, im Galiläischen Meer, und dann kommt Jesus und ist dort am Ufer. Und dann heißt es, Jesus fragt, habt ihr da was zu essen? Und Petrus merkt, das ist der Herr, beziehungsweise Johannes sagt es ihm. Und als Petrus erfährt, es ist der Herr, heißt es, er hat sich um einen, hat irgendein Tuch oder einen Mantel um sich geworfen, denn er war nackt. Das heißt nicht, dass die Fischer ganz nackt im Boot waren, während sie fischten, sondern dass sie sich frei gemacht hatten von unnötiger Kleidung, während sie arbeiteten. Ja? So wie das auch in unseren Zonen geschieht. Ein LKW-Fahrer, der oben ohne fährt, ja, vielleicht so ein Unterhemd nur, der ist relativ nackt, ja, würde man in der Bibel sagen. Also, eine Bruder oder Schwester ist nackt, das heißt, hat zu wenig anzuziehen. Und der täglichen Nahrung entbehrt, und jemand von euch sagt zu ihm, gehe hin in Frieden, wärme und sättige dich. Er gebe ihm aber nicht, was der Leib braucht. Was nützt es? Was tut man, wenn man so einem Menschen nicht hilft? Dann tötet man ihn. Das heißt, man trägt bei zu seinem Tod. Jetzt müssen wir aber wissen, dass die Armut in Palästina andere Armut war als unsere Armut. Was hier Armut heißt, ist noch nicht eigentlich Existenzbedrohung. Kann sein, aber muss nicht sein. Wir sprechen von einem Existenzminimum, aber die Leute können eigentlich noch leben. Aber hier geht es um einen, der wirklich nicht genug hat, um am Leben zu bleiben. Er hat nicht genug anzuziehen. Er hat nicht genug zu essen. Und wenn das so bleibt, werden seine körperlichen Reserven aufgebraucht, wenn er keine Nahrung hat. Und wenn es zu warm ist oder zu kalt ist, dann kann die Krankheit ihn packen und er geht unter. Er stirbt. Und wer ihm nicht hilft, der hat nun diese Situation begünstigt, hat ihr nicht abgeholfen und hat zu seinem Tod also beigetragen. Und so sagt Jakobus, scheint mir, dass er sagen will, in passiver Weise seid ihr eigentlich Mörder. Christen können auch so handeln. Nun muss jeder von uns wissen, wo er zu helfen hat, wo die Not ist, die er lindern soll. Und wir sind nicht gerufen worden, alle Not zu lindern. Aber wir sind gerufen worden, dort zu helfen, wo Not uns begegnet. Das ist nicht immer leicht. Aber Paulus spricht einmal im Galaterbrief davon, dass wir dort helfen, wo wir Gelegenheit haben. In unserer Zeit, wo wir von allen Ecken der Welt übers Fernsehen und Radio von Not hören, da wird das schwierig. Aber ich meine, wir sind nicht gerufen als Christen, uns nach dem Fernsehen oder Radio zu orientieren für unsere Aufgaben. Wir müssen den Horizont etwas enger ziehen, glaube ich, und fragen, wo in dieser Gegend, wo immer wir wohnen, ist die Not, die ich lindern soll? Beziehungsweise, wo können wir zusammenarbeiten, um noch andere Not zu lindern, die etwas ferner liegt? Das geht, aber das braucht Gebet und Führung Gottes. Also, wenn der arme Mann vom ersten Teil, von den Versen 2 und 3 dort, den man in der Ecke hat stehen lassen und ihm keinen Sitzplatz gegeben hat, wenn man seine Situation fördert, dann ist es nicht nur so, dass man nicht geliebt hat, sondern man hat eigentlich dazu beigetragen, dass sein Leben genommen wird. Und das hält Jakobus für sehr, sehr schwerwiegend. Lassen Sie mich diesen Teil noch zum Abschluss bringen und dann ziehen wir einen Strich für heute. Wenn du nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet und handelt wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nicht nach dem alttestamentlichen Gesetz, sondern nach dem Evangelium, das aber viele große Ähnlichkeiten aufweist. Denn das Gesetz ist unbarmherzig gegen den, der nicht Barmherzigkeit übte. Und das war hier der Fall. Man hat nicht Barmherzigkeit geübt. Und eines Tages werden wir gerichtet werden nach dem Evangelium, dem Gesetz der Freiheit.
Und das heißt, haben wir Liebe gezeigt? Und Liebe ist die Frucht des Glaubens an Jesus. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der hat neues Leben bekommen. In dem wohnt Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Gott der Liebe. Und wenn diese Liebe sich nicht zeigt, dann ist zu fragen, ob ich wirklich Christ bin. Denn Jesus Christus wohnt, da muss Liebe sich zeigen. Das ist das Argument von Jakobus. Er sagt, wenn jemand wirklich glaubt, dann muss unwillkürlich Frucht dabei erstehen. Nicht, sagt er, wir müssen zweierlei haben, um selig zu werden, Glaube und Werke. Nein. Er sagt, wenn wir wirklich Jesus Christus aufgenommen haben, neues Leben haben, wiedergeboren sind, dann haben wir Jesus aufgenommen. Und dann wird Jesus sich durch uns auswirken. Das kann nicht ausbleiben, dass wir dann anders sprechen, anders handeln, auch in Gegenwart der Not. Das muss sich zeigen. Johannes argumentiert ähnlich in seinem Brief. Wenn wir wirklich zu neuem Leben gekommen sind, dann wird sich das zeigen. Und zeigt es sich nicht, dann darf man schlussfolgern, die Ursache ist nicht da. Ja. Denn wo Ursache ist, da muss Folge sein. Und wo Folge ist, da mag eine Ursache. Lebt jemand gerecht, sagt Johannes, dann muss man schlussfolgern, da war eine Ursache dafür, er muss wiedergeboren sein. Ja. Denn das neue Leben in Christus ist ein gerechtes Leben. Hier, sagt Jakobus, das neue Leben in Jesus Christus ist ein Leben der Liebe, der Barmherzigkeit. Und das wird eines Tages beurteilt werden. Umgekehrt, sagt er, wenn wir Barmherzigkeit zeigen, dann können wir stolz und gelassen ins Gericht gehen und wissen, ich werde nicht angeklagt werden, denn die Frucht war da. Die Frucht eines echten Glaubens an Jesus Christus. Nicht, weil ich gut gewesen bin, sondern weil ich dann zeige, dass ich ein Gläubiger an Jesus Christus bin. Und der hat meine Sünden getragen. Das ist etwas komprimiert ausgedrückt. Da liegt sehr, sehr viel Wahrheit in gedrängter Form, in dem, was Jakobus hier sagt. Übrigens, ich möchte sagen, das habe ich schon lange nicht getan, wenn Sie Fragen haben an irgendeiner Stelle, dürfen Sie sich die ruhig merken, bereit am Anfang des nächsten Males, wenn ich da bin, diese zu beantworten. Das kann irgendeine Frage sein, aber wenn Sie gerade in Bezug auf den Text, den wir behandeln, eine Frage haben, dann wäre das schön. Wir wollen noch einmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Evangelium. Es liegt so viel in diesem Evangelium, dass wir nicht immer erschöpfen können, ausschöpfen können. Hilf uns, Herr, es besser zu verstehen und noch mehr, hilf uns, es auszuleben. Ja, lebe du dein Wesen und dein Leben, deine Art, durch uns aus. Und werde du sichtbar in unserem Leben. Und lass die Welt erkennen können, an unserem Wesen, wer wir sind. Hilf uns, Herr, diese Worte zu beherzigen und lass sie Frucht bringen in unserem Leben. Amen.